So haben wir die Kapsel so designt, dass sie in den Sortieranlagen sortiert werden können, damit sie im Stoffstrom landet, in dem sie auch landen soll. So kann man zum Beispiel, wenn man unsere Kapseln aufschneidet, sehen, dass sie von außen in Brauntönen gehalten und innen drin sind sie weiß, um die Detektierbarkeit zu gewährleisten.
Das Ziel von gut recycelbaren Verpackungen ist eigentlich, dass sie nur aus einem Material bestehen, um sie dann ganz gezielt einer Fraktion zuzuordnen. Dann ist etwas gut recycelbar. Und wo die Kaffeeverpackung klassischerweise herkommt, die besteht aus mehreren Materialien. Wir haben hier schon begonnen umzustellen auf Materialien, die Monomaterialien sind oder aus weniger Stoffen bestehen. Wir brauchen neue Materialien, die genauso leistungsfähig sind, aber viel besser recycelbar.
Fünf Tassen täglich. Der Tchibo Podcast.
Herzlich willkommen. In der letzten Podcast-Folge, da haben wir darüber gesprochen, wie Kaffeeverpackungen das Aroma schützen. Heute gibt es passend dazu die nächste große Frage. Wie nachhaltig sind Kaffeeverpackungen eigentlich? Ja, und besonders, wie nachhaltig können Kapselsysteme sein? Die stehen immer wieder in der Kritik. Zu viel Müll, zu viele Materialien, zu schwierig zu recyceln. Stimmt das wirklich? Und wie können Verpackungen immer nachhaltiger werden? Ist da nicht irgendwann mal alles zu Ende gedacht? Gibt es da noch eine Innovation? Oder geht da noch was besser? Bei mir sind wieder die Tchibo-Verpackungskünstlerin Helena Teuber von Staden. Da ist schon der ganze Name verpackt. Sehr sympathisch. Sie ist Teamleiterin Entwicklung Kaffeeverpackungen. Hallo.
Hallo.
Und wie ich in der letzten Folge gelernt habe, das größte Fangirl von Excel-Tabellen.
Jetzt wird es immer größer. Was habe ich da losgetreten? Aber ich sage jetzt mal ja. Hallo, schön, dass ich wieder hier sein darf, trotz Excel.
Und bei mir ist auch Jasmin Dünsing, Teamleiterin Kapsel- und Verpackungsentwicklung. Hi. Nachhaltigkeit, das ist unser großes Thema heute. Jasmin, Kaffeekapseln, die stehen oft in der Kritik. Vor allem machen sie wohl viel Müll. Und das Recycling, das ist so mittel. Ich erinnere mich auch im Fernsehen, da habe ich mal auf einer Mülldeponie so einen riesen Berg gesehen. Das waren nur Kapseln. Also es ist schon ziemlich freundlich gesagt, dass sie so ein bisschen Müll machen, die Kapseln. Welche Kritik begegnet dir am häufigsten?
Wahrscheinlich, dass sie viel Müll machen. Und wir haben tatsächlich in den letzten Jahren sehr viel dafür getan, dass es auf jeden Fall nachhaltiger ist. Und zwar haben wir dafür gesorgt, dass sie recyclingfähig sind. Das bedeutet, wir haben die Kapsel so designt, dass sie in der Leichtverpackungssortieranlage, das ist noch so ein Scrabble-Word.
Oh, stimmt, ja. In der letzten Folge habe ich auch schon schöne Wörter gelernt hier bei dem Thema Verpackung. Da gibt es schöne Begriffe. Würde man jeden Scrabble-Abend mit gewinnen.
Und so haben wir tatsächlich die Kapsel so designt, dass sie in den Sortieranlagen sortiert werden können. Das bedeutet, dass man auf Rußfarben verzichtet, dass sie, man sagt sozusagen, detektiert werden, damit sie im Stoffstrom landet, in dem sie später auch landen sollen, um wieder als Wertstoff zu gelten. Und so kann man zum Beispiel, wenn man unsere Kapseln aufschneidet, sehen, dass sie von außen sind sie halt in Brauntönen gehalten oder in anderen hellen Tönen und innen drin sind sie weiß, um die Detektierbarkeit wirklich noch zu verbessern und zu gewährleisten. Was wir auch machen, ist, dass wir bei der Cubo-Kapsel auf 70% Bio-Based Material gehen. Das bedeutet, dass es aus schon mal verwendeten Pflanzenfetten wie Frittenfett tatsächlich wird Kunststoff gewonnen und den setzen wir zu 70% in unseren Kunststoffkapseln ein. Dazu gibt es eine Podcast-Folge mit Helena und das sind die Dinge, an denen wir arbeiten, um diesen Müll nachhaltiger zu gestalten.
Könnt ihr euch nochmal anhören bei 5 Tassen täglich, schon ein paar Jahre her. Aber stimmt, aus Pommes wird Kaffee. Verrückt, wenn man das jetzt so sieht. Also so böse wie früher ist die Kaffeekapsel gar nicht mehr?
Das ist ja aus meiner Sicht sowieso nicht, weil sie den Kaffee perfekt schützt. Und das ist das, was man am Ende sicherstellen muss, dass man den Kaffee, den wir importieren von weit her, dass er besonders nachhaltig verpackt wird, in dem Sinne, dass man den Kaffee möglichst am nachhaltigsten zubereitet. Und so haben wir die perfekte Grammatur von Kaffee in einer Kapsel. Und ich schmeiß keinen Korn Kaffee weg. Es geht mir nichts verloren, wenn ich den Löffel benutze, sondern sorgen dafür, dass der Kaffee perfekt genutzt wird, dass er nachhaltig beim Kunden ankommt.
Ist es nicht so, wenn ich so eine Kaffeeverpackung habe, wo jetzt der Kaffee so drin ist, wenn ich das jetzt alles selbst ohne so eine Kapselmaschine mache? Ich bin ja so jemand, der schneidet das dann noch auf und holt jeden Krümel noch raus, ne? Wie bei der Zahnpastatube irgendwie, weil ich mir denke, nee, da kann ich noch eine Woche mit meine Zähne putzen, das klappt. Und so ist es beim Kaffee ja auch, man holt da die Krümel raus. Gefühlsmäßig ist das doch, wenn ich das dann zusammenfalte und ganz klein in den Mülleimer schmeiße, doch weniger Müll als so eine Kapsel.
Grundsätzlich stimmt das. Ich denke, darüber lässt sich auch einfach streiten, ob das am Ende nachhaltiger ist, das eine als das andere. Ich denke, man muss einfach seinen eigenen Kaffeekonsum anschauen. Also wenn man einen Kilobeutel Kaffee kauft und den aber über Monate stehen lässt und dann wird der Kaffee röstalt, so wie Jasmin das ja auch schon mal beschrieben hatte, dann tut das dem Kaffee natürlich auch nicht gut, wenn er so behandelt wird. Wenn ich jetzt jemand bin, der ganz selten Kaffee trinkt, macht das vielleicht Sinn, auch aus Nachhaltigkeitssicht auf so eine Kapsel zurückzugreifen, weil diese Kaffeeportion einfach immer optimal geschützt ist. Und wenn ich aber ein Vieltrinker bin und so wie wir unsere mehr als 5 Tassen täglich trinken, macht es vielleicht schon auch Sinn, auf eine größere Verpackung oder eine andere Kaffeezubereitungsart zu gehen. Also es ist grundsätzlich schwer zu sagen, das eine ist sehr nachhaltig und das andere nicht. Es ist immer ein It depends.
Sehr interessant. Das heißt also, eigentlich müssten die Leute mehr begreifen, was für sie individualisiert der beste Weg wäre, um eben den besten möglichen Weg zu wählen, um weniger Müll zu verbreiten.
Um weniger Müll zu verbreiten, beziehungsweise um weniger Kaffee wegzuschmeißen oder nicht zu genießen. Also wenn einem Kunden zum Beispiel wichtig ist, dass das Thema Vielfalt im Vordergrund steht, dann ist es natürlich besser, man nutzt vielleicht ein Kapselsystem, in dem eine große Vielfalt von Kapseln angeboten werden, anstatt dass man jedes Mal 18 Kilo Packungen zum Beispiel bei sich zu Hause im Regal hat und davon nach 2 Monaten die Hälfte wegschmeißen muss, weil es ungenießbar geworden ist. Und so kann man sich halt darüber Gedanken machen, was für einen selber die nachhaltigste Lösung ist, die Kaffeepackung zu öffnen, was daraus zu verwenden und sie dann einzufrieren. Oder man benutzt Kaffeekapseln, weil man sie nur 2-mal am Tag brüht und damit sicherstellt, dass man nachhaltig unterwegs ist.
Und man muss sie auch richtig wegwerfen dann, die Kaffeekapseln.
Das ist ein sehr guter Punkt. Und in dem Fall sollte man die Kaffeekapsel auf jeden Fall in den gelben Sack schmeißen, weil wenn sie im gelben Sack landet, hat sie eine große Chance, dass sie auch wieder verwendet wird als Wertstoff.
Ich kann aber nicht nochmal wieder aus derselben Kaffeekapsel trinken.
Aus derselben Kaffeekapsel kannst du heute noch nicht wieder trinken. Tatsächlich ist derzeit noch nicht möglich oder eingeschränkt möglich in bestimmten Stoffkreisläufen, wie zum Beispiel, wir haben einen sauberen PET-Stoffstrom in Deutschland, wo man aus Getränkeflaschen wieder Getränkeflaschen machen kann. Aber bei Kaffeekapseln, die halt mit dem anderen Müll im gelben Sack landen, kann man heute noch keine Kaffeekapseln wieder draus machen.
Das heißt, die Kapsel kommt dann wieder als Tasche, ist im Auto verbaut oder sowas?
Ja, als Blumentopf, als Parkbank, solche Dinge, genau.
Schauen wir jetzt mal nach vorne. Welche Innovationen können Kaffeeverpackungen in den nächsten Jahren wirklich verändern? Neue Materialien, weniger Material, besseres Recycling, das wären so die Stichpunkte.
Also ich denke, dass am meisten Entwicklungsarbeit oder Innovationskraft im Thema Material liegt. Also wir müssen hin zu Monomaterialien, also zu Materialien, die quasi nur aus einem Material bestehen. Jasmin hatte vorhin schon das Wort Stoffstrom genannt. Das heißt, das Ziel von gut recycelbaren Verpackungen ist eigentlich, dass sie nur aus einem Material bestehen, um sie dann ganz gezielt einem Stoffstrom einer Fraktion zuzuordnen. Dann ist etwas gut recycelbar. Und wo die Kaffeeverpackung klassischerweise herkommt und auch die letzten Jahrzehnte verpackt war, ist eine sogenannte Verbundverpackung. Das heißt, die besteht aus mehreren Materialien. Und wir haben hier schon begonnen umzustellen auf Materialien, die Monomaterialien sind oder aus weniger Stoffen bestehen. Und hier hoffen wir auf die größte oder glauben an die größte Innovationskraft. Wir brauchen neue Materialien, die genauso leistungsfähig sind wie die alten, aber viel besser recycelbar.
Dann räumen wir jetzt noch ein bisschen auf. Wir trennen quasi jetzt hier uns vom Müll in diesem Podcast im wahrsten Sinne. Ihr kennt euch mit den Materialien ja perfekt aus. Also klären wir jetzt mal ein paar klassische Müllmythen. Was können wir besser machen, wenn wir unseren Müll loswerden wollen? Mythos 1. Warum überhaupt Müll trennen, wenn am Ende doch alles verbrannt wird? Das denken noch einige Menschen.
Ja, das ist tatsächlich ein Mythos, der sich hartnäckig hält. Hier ist es wichtig, einmal zu differenzieren. Wenn wir über Haushaltsabfälle sprechen, auch über Kunststoffe, machen wir hier erhebliche Fortschritte. Wir sortieren gut und es wird immer mehr recycelt. Was tatsächlich so ist, ist, dass wir Verbesserungspotenzial sehen in geschlossenen Kreisläufen, das, was Jasmin vorhin genannt hat, aus einer Kapsel wieder eine neue machen, aus einer Lebensmittelverpackung genau wieder eine neue. Hier steckt ein bisschen Musik drin, hier gibt's wirklich noch Verbesserungspotenzial. Aber dass alles verbrannt wird, ist tatsächlich ein Mythos, zumindest was die Haushaltsabfälle betrifft.
Der zweite Mythos, Pizzakarton, Papier oder Restmüll?
Pizzaverpackung tendenziell in den Restmüll, weil sobald etwas Fettiges dran hängt, sobald etwas Öliges an dieser Papierfaser hängt, haben wir eine Neigung zum Schimmeln und dann hilft das im Papierrecycling auch nicht.
Ein Tipp da, wenn man wirklich darauf achtet, man kann halt dann vielleicht noch den Deckel abreißen und wirklich die fettige Bodenplatte in den Restmüll packen und den Deckel dann ins Altpapier.
Ein Verwandter von mir, der arbeitet ja in einer Papierfabrik und der sagt sowieso immer, sowas möglichst gar nicht in den Papiermülleimer schmeißen. Reißt das dann auf und dann siehst du da irgendwie 17 Schichten Silber und dies und das. Das ist irgendwie gar kein Papier mehr. Was könnt ihr dazu sagen?
Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem. Das sind diese Verbundmaterialien, was ich vorhin auch schon erwähnt hatte. Sobald ein Material aus mehreren besteht, die man nicht sofort sieht, ist das theoretisch problematisch. Also das passiert bei Papier viel, dass die oberste Schicht ein Papier ist, aber darunter steckt eigentlich eine Metallisierung, ein Kunststoff und eigentlich muss sowas dann in den gelben Sack. Weil da muss man immer genau hinschauen, um welches Material es wirklich geht.
Also ruhig mal einreißen, wenn man schon sieht, ach du liebe Güte, was guckt denn da alles raus? Dann einfach zack, doch Restmüll.
Ganz genau.
Der dritte Mythos. Kassenzettel oder Taschentücher? Dürfen die jetzt ins Altpapier? Da ist Tinte drauf und da schlonzt auch Rotze runter.
Taschentücher gehören in den Restmüll und nicht ins Altpapier. Bei den Taschentüchern, damit sie das Naseputzen überleben, ist ein Nassfestmittel drin. Das heißt, sie würden im Papierrecycling-Prozess sogar wirklich stören, weil sie Stoffe mitbringen, die nicht für die klassische Papierverarbeitung geeignet sind.
Sehr interessant. Wenn ich Schnupfen habe, habe ich auch ein Nassfestmittel in meiner Nase. Das kann ich auf jeden Fall auch verraten. Wieder was gelernt. Und wie ist das mit den Kassenzetteln? Da ist ja was drauf gedruckt.
Also Kassenzettel im Zweifel lieber in den Restmüll. Es gibt neue Entwicklungen. Das sind diese blauen Kassenzettel, die man hin und wieder bekommt. Die dürfen in die Papiertonne und das ist, meine ich, auch direkt darauf vermerkt. Aber die Standardkassenzettel sind im Prinzip mehr Kunststoff und mehr Zusatzstoff als Papier und sollten deshalb nicht ins Papierrecycling.
Ach stimmt, diese blauen habe ich auch schon mal in der Hand gehabt. Okay, dann kenne ich jetzt mal den Hintergrund, auch wieder interessant auf jeden Fall. Und dann gibt es dann ja auch immer weitere Entwicklungen, dass das irgendwann vielleicht ganz in den Papiermüll kann.
Genau, hoffentlich, das wäre der gute Weg.
Aber der normale Deutsche wird niemals seine Kassenzettel in den Papiermüll packen, wo jeder reingucken kann. Lieber zerknüllen, zerreißen, zerschneiden, verbrennen, aber nicht sehen, was ausgegeben wurde oder gekauft wurde. Wir sind beim nächsten Mythos angelangt. Nummer 4. Kompostierbare Biomüllbeutel. Gehören die wirklich in den Biomüll?
Also kompostierbare Biomüllbeutel gehören tatsächlich leider in Deutschland nicht in den Biomüll. Und zwar liegt es daran, dass man grundsätzlich Plastik vermeiden möchte, auch wenn es Biokunststoff ist, der sich vielleicht kompostieren lässt. Dadurch, dass die Verwechslung mit nicht kompostierbaren Materialien passieren kann, möchte man in Deutschland vermeiden, dass sie in den Biomüll dürfen. Aber es gibt Länder, zum Beispiel in Österreich, da dürfen sie in den Biomüll, weil die Kompostierungslandschaft ein bisschen anders funktioniert in Österreich tatsächlich. Und da sichergestellt wird, dass alle auf dem Markt befindlichen Gemüsetüten und diese Beutel, die man kennt, alle den gleichen Standard erfüllen.
Auch wieder interessant. Es gibt ja auch so Becher, da steht drauf 100% abbaubar. Also wenn man mich auf die Wiese wirft, kein Thema. Dann bin ich jetzt aber doch wieder ein bisschen kritischer dabei. Dann ist das nicht ganz so richtig, ne?
Das ist nicht ganz so richtig. Da lieber drauf schauen. Man darf es auf den eigenen Kompost schmeißen, wenn es heimkompostierbar ist. Man möchte halt Verwechslungen vermeiden und diese Störstoffe aus Kompost rauszubekommen, ist wirklich schwer.
Nächster Mythos. Altglas. Deckel drauflassen oder abschrauben? Und was mache ich eigentlich, wenn ich fieses Bratöl habe? Also es soll jetzt nicht in den Abfluss, nicht in die Toilette, nicht so in den Mülleimer einfach rein. Ich schütte das dann immer in ein altes Glas, packe das dann in den Mülleimer geschlossen, weil Glascontainer geht ja auch nicht mehr so mit Inhalt. Und ohne Glas sifft das aber auch den kompletten Mülleimer voll. Also ich bin jedes Mal immer mit diesem ganzen Bratölgedönse völlig überfordert. Was mache ich und wie mache ich es dann da richtig?
Das ist ein sehr spannender Fall. Also prinzipiell, Glas darf mit Verschluss in den Glascontainer, weil die Verschlüsse in der Regel ganz gut aussortiert werden, vor allem wenn es Metallverschlüsse sind. Wenn es Kunststoffverschlüsse sind, kann man den Kunststoffverschluss in den gelben Sack packen, dann wird dieser Verschluss noch recycelt, das wäre so der sicherste Weg. Und das mit dem Bratöl, das ist tatsächlich sehr spannend. Also ich gieße Bratöl in so ein Zewa-Tuch und packe es dann in Restmüll. Wenn man so viel hat, wie du es beschreibst, ist es tendenziell, würde ich einschätzen, schon sinnvoll ist, so zu tun, wie du es machst, in ein Behältnis zu packen und es dann geschlossen in Restmüll zu tun. Jasmin, siehst du das anders?
Auf gar keinen Fall ins Klo.
Das weiß ich schon, aber vielleicht muss ich auch insgesamt mal meinen Inhalt mit dem ganzen Bratöl überdenken. Aber es gibt bestimmte Möglichkeiten beim Kochen.
Ja.
Ich habe noch einen Mythos. Joghurtbecher, muss man die ausspülen? Ich weigere mich strikt, habe am liebsten sowieso Mandelpudding im Glas. Liebe Grüße an zum Dorfkrug.
Ausspülen muss man tatsächlich nichts mehr. Also dieser Ausspülgedanke kam von der Restentleerbarkeit. Das muss man einfach wissen, das Recyclingquoten, das wird alles über Gewicht berechnet. Und natürlich verfälscht man das ein bisschen, wenn man einer Verpackung auch noch ein bisschen Inhalt mitgibt. Aber wenn da jetzt ein bisschen Joghurt am Rand hängt, ist das überhaupt nicht schlimm. Das muss man nicht ausspülen, das schaffen die Anlagen allein.
Also auch wenn man vielleicht einen spießigen Nachbarn hat, der wieder an der Gardine so runterguckt, na, der sehe ich aber hier am Joghurtbecher noch wieder so ein bisschen Erdbeeren, dann egal.
Das ist egal, tatsächlich. Was wichtig ist beim Joghurt, wäre vielleicht eher, dass man Becher und Platine trennt und nicht so sehr auf den Joghurtrest am Rand achtet.
Ich ist bloß nicht mehr nachgefragt, Mensch.
Und auf gar keinen Fall stapeln.
Also die kann man ja teilweise auch schön zusammendrücken, so dann, wenn man mehrere hat, ne?
Wenn es das gleiche Material ist, wäre es in Ordnung. Aber sobald ein Unterschied Mann, ist, hätte dann ja, ein Becher verloren, natürlich, wenn er nicht richtig gefunden wird.
Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge von 5 Tassen täglich. Danke nochmal für diesen Recycling-Nachklapp und auch, wie es aussieht mit Kaffeekapseln. Wir haben gelernt, Kaffeeverpackungen, die sind viel mehr als nur eine Hülle. Hört euch gerne nochmal die andere Folge dazu an und dann lernen wir noch mehr. Sie schützen nämlich das Aroma, die Verpackung. Gleichzeitig arbeiten auch viele Menschen daran, dass sie immer nachhaltiger werden. Dass die Verpackung insgesamt eben nicht nur schön aussieht, sondern eben schützt und auch die Umwelt bewahrt. Vielen Dank, Helena und Jasmin, für den Blick hinter die Kulissen.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Ja, danke, es hat Spaß gemacht.
Und vielleicht denkt ihr auch beim nächsten Kaffee im Supermarkt mal kurz daran, hinter jeder Tüte und hinter jeder Kapsel, da steckt eine Menge Entwicklung und mitunter sogar Iron Man. Das haben wir in der letzten Folge gehört. Ich bin Ralf Potzos und sage danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert 5 Tassen täglich, lasst ein Like und auch gerne einen Kommentar da. Dieser Podcast läuft überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis zur nächsten Tasse Kaffee.
5 Tassen täglich, der Tchibo-Podcast. Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast@tchibo.de.